Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Im Vergleich zu den Staaten Zentralafrikas und den Ländern des sogenannten arabischen Frühlings sorgt das südliche Afrika kaum für schlechte Nachrichten. Von Südafrika über Simbabwe, Botswana und Malawi bis hin nach Mosambik herrscht relative Stabilität. Doch diese vermeintliche Ruhe wird oft erkauft durch Vetternwirtschaft, repressive Regierungen und gesellschaftlichen Stillstand. Wie stabil ist diese Region in Anbetracht der aus dem Norden heranrückenden islamistischen Bedrohung? Darüber hat André Stiefenhofer gesprochen mit dem Journalisten Johannes Melitz, der sich seit Jahren mit dem südlichen Afrika befasst.
Grüß Gott, Herr Melitz.
Ich grüße Sie.
Herr Melitz, von welcher Region sprechen wir denn, wenn wir vom südlichen Afrika sprechen?
Ja, es ist im Wesentlichen sind die Länder, 16 Länder insgesamt der südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft, SADC, die ich aufzählen könnte. Ich glaube, das würde aber ein bisschen zu weit führen. Es ist ein riesiges Areal mit rund 300 Millionen Einwohnern insgesamt. Dazu zählt der globale, aber eben auch regionale Riese Südafrika als Wirtschaftsmacht fast Nummer eins in Afrika insgesamt hinter Nigeria. An zweiter Stelle, was das Wirtschaftspotenzial angeht. Dazu gehören aber auch eben etwas kleinere, aber trotzdem sehr bedeutsame und ressourcenreiche Länder, wie zum Beispiel Simbabwe, wie zum Beispiel touristisch interessant Namibia, wie Botswana, Sambia, auch industriell geprägt mit Kupfervorkommenden. Dazu gehört, dass Länder wie Mosambik bis rauf nach Tansania und auch kleinere Länder, Inselstaaten wie Madagaskar, kleinere Länder, Lesotho, Swasiland, also ein riesiges Potenzial. Angola gehört natürlich auch noch dazu mit großen Ölvorkommenen. Ein riesiges Potenzial in Afrika, was friedlich vermeintlich ist, ja, richtig, aber wer genauer hinschaut, entdeckt auch Konflikte.
Das wollen wir hier natürlich auch ein bisschen durchleuchten. 16 Länder, das ist natürlich auch eine riesige Vielfalt. Was für Kulturen spielen sich denn in diesen Ländern ab?
Richtig. Zentral ist die Kultur der Bantu-Gesellschaften, die vor vielen Jahrhunderten nach Südafrika, von Zentralafrika gewandert sind und jetzt in ganz vielen unterschiedlichen Volksgruppen vor Ort sozusagen prägend, ethnisch prägend, demografisch prägend die Region bestimmen. Es sind insgesamt Bantu-Völker, insgesamt kann man sagen rund 200 Millionen Menschen. Die Kultur ist eine Kultur der Agrarwirtschaft, vor allen Dingen Fruchtbar-Urbarmachung von Land im Zentralen als Anliegen dieser Völker. Es kommt Viehzucht hinzu, aber die Bantu-Gesellschaften kulturell bedingt prägen diesen Raum.
Agrarwirtschaft ist ja heutzutage überall auf der ganzen Welt ein bisschen auf dem Rückzug. Es geht eher in den industriellen Sektor und in den Dienstleistungssektor. Ist das im südlichen Afrika auch der Fall?
Das südliche Afrika war immer auch eine große, sehr prosperierende, zentral mannigfach ausgerüstete und ausgestaltete Agrargesellschaft. Insofern würde ich sagen, nein. Ein Land wie Simbabwe galt immer als Brotkorb Afrikas. Allein diese Bezeichnung macht deutlich, welche Bedeutung und welche Funktion, auch gesellschaftlicher Funktion, der Agrarsektor in diesen Ländern hat. Und Simbabwe ist da sicherlich kein Einzelfall. In Südafrika spielt der Agrarsektor eine wichtige, zentrale Rolle, ebenfalls ein sehr fruchtbares Land, aber auch anderen Ländern. Die afrikanische, zentrale, indigene Kultur, wenn man mal sie in einem Großraum zusammenfassen will, ist zentral geprägt von der Agrarwirtschaft.
Der Norden Afrikas ist stark islamisch geprägt. In der Mitte Afrikas erleben wir einen Aufeinanderprall von einem aggressiver werdenden Islam und christlichen und auch natürlich ursprünglichen nativen Religionen. Wie ist es denn im Süden Afrikas? Welche Religionen prägen diesen Bereich?
Ja, im Süden Afrikas spielt der Islam historisch bedingt eine eher untergeordnete Rolle, wenn man den Gesamtraum sieht. Simbabwe beispielsweise, ein Land, in dem ich mich in besonderer Weise ein bisschen auskenne, spielt der Islam so gut wie keine Rolle. Es gibt einige Gemeinschaften von Migranten, Einwanderern, aber sie sind immer klein geblieben. Wichtiger ist der Islam an der Ostküste des südlichen Afrikas. Wir sprechen da von Ländern wie Mosambik, wir sprechen von Ländern wie Malawi, wir sprechen von Ländern wie Tansania. Mosambik beispielsweise hat eine Gesamtbevölkerung von rund 32 Millionen Menschen. 18% davon gehören dem Islam an oder bekennen sich zum Islam. Das sind Spitzenwerte im südlichen Afrika. Ja, der Islam spielt dort im Osten des südlichen Afrikas entlang der Küste zum Indischen Ozean eine bedeutende Rolle. Immer schon, es ist historisch bedingt, durch vor allen Dingen von arabischen Händlern ausgehende eine Islamisierung hat es gegeben. Es ist aber in der Regel immer zu einem friedlicheren Koexistenz gekommen zwischen christlichen Gemeinschaften und dem Islam zum Beispiel und den Glaubensgemeinschaften der indigenen Bevölkerung, weder christlich noch Islam, noch dem Islam zugehörig, sodass es also im Kern früher nie Probleme gegeben hat. Diese Probleme, die Sie angesprochen haben, sind jüngeren Datums.
Und diese Probleme, die treten ja hauptsächlich im nördlichen Afrika auf. Im restlichen Afrika kennt man ja normalerweise tatsächlich diese friedliche Koexistenz und auch so eine richtige Inkulturation. Da sind ja Familien, die teilweise auch gemischtgläubig sind, ganz normal in Afrika. Allerdings hört man gerade aus dem Norden Mosambiks jetzt das Anwachsen von Islamisten. Was geschieht dort?
Ja, also nochmal, und das kann nicht oft genug betont werden. Das traditionelle Verhältnis zwischen Christentum und Islam beispielsweise im südlichen Afrika ist friedlich. Es ist von einer friedlichen Koexistenz von Gemeinschaften geprägt, die zum Teil eben beiden Religionen angehören. Es hat diese Spannung im Zentralen nie gegeben. Es gibt heute, und das beobachten wir verstärkt, Angehörige extremistischer, islamistischer Organisationen, zum Beispiel Al-Shabaab, zum Beispiel der IS, die mit ihren Ausläufern, mit ihren Ablegern auch im südlichen Afrika tätig und aggressiv vorgehen. Es gab zum Beispiel in der mosambikanischen Provinz Cabo Delgado, das liegt im Norden, das grenzt an Tansania, eine Provinz im Norden des Landes, gab es furchtbare Ausschreitungen, Attentate von diesen bereits genannten Gruppen. Die Kirche hat sich in diesen Situationen, in dieser brenzlichen Situation immer für eine Versöhnung, trotz dieser Gewalt, trotz dieser Auseinandersetzung, trotz dieser Morde, die tatsächlich von den Extremisten, von den Islamisten ausgeübt wurden, hat sich die Kirche immer für ein friedliches Miteinander, für eine Versöhnung, für eine Aussöhnung, für ein Aufeinanderzugehen ausgesprochen. Und das muss man ihr tatsächlich sehr, sehr hoch anrechnen.
Weltkirche aktuell, heute mit der spanischen Gitarre als musikalischem Mittelpunkt der Sendung. Sie hörten die spanische Serenade von Joaquin Malatz. Unser Thema heute ist das südliche Afrika, eine relativ stabile Region innerhalb des geschundenen Kontinents. Der Journalist und Buchautor Johannes Mehlitz stellt sie uns im Gespräch mit André Stiefenhofer vor.
Diese Probleme durch Extremisten sind aktuell noch die Ausnahme im südlichen Afrika. Für wie groß halten Sie denn die Gefahr durch diese Islamisten, dass sich das ausweitet?
Wir kennen aus anderen Regionen Afrikas, dass die Gewalt, die von diesen islamistischen Gruppen ausgeht, sehr nachhaltig sein kann, dass sie nicht so einfach einzudammen ist, dass die staatlichen Gemeinschaften oft auch hilflos gegenüber diesen terroristischen Organisationen gegenüberstehen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, über das Militär, Polizei, was auch immer, Sicherheitsorganisationen, diese Attentate, diese Gewalt, diese Zellen der Gewalt irgendwie in den Griff zu bekommen. Insofern lässt die Entwicklung im Norden Mosambiks beispielsweise, die ich angesprochen habe, nichts Gutes verhoffen. Trotzdem setzt die Kirche, glaube ich, zu Recht auch darauf, wenn man mal die Kirche sozusagen, die Position der Kirche als Maßstab und als Kriterium heranzieht, setzt die Kirche zu Recht darauf, dass die Tradition, die Historie, die Geschichte dieser Region doch, und das habe ich ja versucht zu beschreiben, doch für ein friedliches Miteinander und das Potenzial eines guten Auskommens zwischen den Religionen doch so stark ist, dass das auch in Zukunft trotz dieser furchtbaren Attentate und Anschläge, die sich eben in Mosambik in den letzten Jahren vollzogen haben, trotzdem das Verhältnis weiterhin gut bleibt. Ein Beispiel zum Beispiel, was dafür spricht, für diese These, ist das Land Malawi. Auch dort gibt es einen relativ hohen Anteil an muslimischen Gemeinschaften. Dort ist es eben noch nicht zu solchen Spannungen. Es ist nicht auszuschließen, dass es geschieht in Zukunft. Aber das gute Miteinander dort und das, die Beziehungen zwischen christlichen Gemeinschaften, islamischen Gemeinschaften, die doch strukturell auch verankert sind in gemeinsamen Kommuniqués, in gemeinsamen Räten, spricht doch sehr stark dafür, dass es auf Dauer bei diesem friedlichen Miteinander bleiben wird. Aber nee, es ist nicht auszuschließen, dass die terroristischen Organisationen, die von Norden eben kommend versuchen, Fuß zu fassen im südlichen Afrika, weiter Erfolge und weiter Attentate ausüben werden. Das ist grundsätzlich nicht auszuschließen.
Man kann Afrika ja nie über einen Kamm scheren. Was ist denn der Hauptunterschied zwischen diesem südlichen Afrika und dem zentralen Afrika, wo es die Islamisten ja durchaus geschafft haben, ganze Regionen zu destabilisieren?
Ich glaube, vor allen Dingen sind es die Potenziale, die das südliche Afrika hat. Man muss sehen, Islamismus, Extremismus, Fundamentalismus ist meistens dort besonders stark, wo auch Armut besonders stark ist. Armut, Extremismus, Gewalt, Kriminalität, die bilden oft eine Melange, ein ineinander verwobenes Geflecht, was zu Gewalt, was zu Spannung, was zu Aggression führt. Da die Potenziale, die wirtschaftlichen Potenziale des südlichen Afrikas an vielen Stellen sehr, sehr gut sind, ich habe ja einige Punkte genannt eben, ist davon auszugehen oder kann man davon ausgehen oder prognostizieren, dass es im Kern auch bei dieser friedlichen Koexistenz, bei diesem friedlichen Zusammenleben bleiben wird.
Was sind denn die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Grundlagen, dass sich dieser Wohlstand halten kann?
Der Wohlstand hält sich ja seit vielen Jahren, beispielsweise im südlichen Afrika, auch wenn er durch Korruption, durch schlechte Regierungsführung zum Teil durchaus bedroht sind. Aber die Potenziale sind doch da. Die Möglichkeiten, ihn auszubauen, sind ebenfalls da. Man denke beispielsweise eben an die Fruchtbarkeit des Landes in Simbabwe, was eine große Agrarnation ist und was jetzt nach all den Jahren des Niedergangs eigentlich nur darauf wartet, wieder aufgebaut zu werden. Man denke beispielsweise an die ressourcenreichen Gebiete in Angola, wo es Erdöl gibt, ja. Wo also Möglichkeiten der Industrialisierung gegeben sind. Natürlich, das Land wartet auf Investoren und Europa und wir im Westen sind gut beraten, glaube ich, wenn wir mit wachem Auge in diese Region schauen und blicken und uns immer wieder Gedanken machen, wie wir auf partnerschaftlicher Weise sozusagen zu einer engeren Kooperation mit dem südlichen Afrika kommen können. Wenn wir es nicht tun, tun es die Chinesen. China ist schon weit verbreitet in diesen Ländern aktiv. Es, aufgrund wirtschaftlicher Expansion wird es weiter in diesen Ländern voranschreiten und mit Initiativen vorangehen. Ich glaube, durch eine gute Partnerschaft und Investitionen von seitens des Westens ließe sich doch manchen Entwicklungsimpuls geben.
Ist der Westen da nicht schon ein bisschen zu spät dran, wenn Sie sagen, China ist da schon voll integriert?
Das sagen manche. Es ist schwer zu beurteilen. Ich würde etwas salopp sagen, besser jetzt als nie. Es gibt Initiativen, zum Beispiel Compact with Africa, der G20-Staaten. Es gibt Initiativen der G7. Wir haben das erlebt in der vergangenen Woche in Cromwell bei dem G7-Gipfel in Großbritannien, wo genau auf diese Probleme hingewiesen wurde. Wenn der Westen selbst nicht aktiv wird, wird sozusagen in die noch vorhandenen Investitionslöcher, die es gibt, und Investitionschancen auf der einen Seite, aber auch Notwendigkeiten. Afrika braucht diese Investitionen in Infrastruktur, in alle möglichen Bereiche der Agrarwirtschaft. Dann wird es China tun. Wenn es der Westen nicht tut, dann werden halt andere kommen. Und das ist vor allen Dingen China und Peking.
Das klingt ja so, als ob die wirtschaftliche Zukunft dieser Region recht abgesichert ist. Im Sendungstitel haben wir das genannt, dass das Ganze auf tönernen Füßen steht. Welche Probleme könnten denn diese Wirtschaftsleistung torpedieren?
In Afrika selber müssen die Grundlagen für gute und sinnvoll und fruchtbringende Investitionen gelegt werden. Die Grundlagen sind aus meiner Sicht folgende. Erstens ein gutes Bildungssystem. Vor Ort muss massiv in Bildung, nicht nur in akademische Bildung, sondern auch in berufliche Bildung investiert werden, um sozusagen die demografische Grundlage für einen größeren Entwicklungsschub zu leisten. Es ist viel geleistet worden seit der Unabhängigkeit dieser Länder. Aber es muss noch viel mehr geschehen. Das Zweite ist, dass wir darauf hinwirken sollten, dass es eine gute Regierungsführung gibt. Korruption ist in vielen Ländern weit verbreitet. Wir sollten nicht von oben herab vom Westen nach Afrika schauen und Dinge ankreiden, sozusagen, die Länder selber zunächst mal in den Griff kriegen sollten. Das sollten wir nicht tun. Trotzdem müssen wir die Probleme beim Namen nennen. Und dazu zählt eben Korruption, dazu zählt eine Instabilität an Sicherheit in vielen Ländern, Kriminalität ist ein Problem und eben wirtschaftlich unsrige Grunddaten, Grundverhältnisse, Inflation zum Beispiel in Simbabwe, ein Riesenthema. All das muss angegangen werden und es muss eben, sollte von den Regierungen vor Ort angegangen werden und die Probleme, die existieren, sollten auch benannt werden. Es hat, glaube ich, keinen Sinn, auch wenn wir sozusagen aus unseren historischen Defiziten heraus, aus unserer historischen Belastung heraus im Westen durch den Kolonialismus, der entstanden ist, sollten wir trotzdem auf einer partnerschaftlichen Ebene mit diesen Ländern zusammenarbeiten.
Wunderschöne Gitarrenmusik von Federico Moreno Toroba mit seiner Romanze De los Pinos. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit dem Thema südliches Afrika. Unser Gesprächsgast ist der Journalist und Buchautor Johannes Mehlitz.
Wer dabei helfen kann, wer ein wichtiger gesellschaftlicher Akteur in der Region ist, das ist natürlich auch immer die Kirche, die katholische Kirche, aber auch die anderen christlichen Kirchen. Welche Rolle spielen denn diese Kirchen in der Region?
Die Kirchen sind zentral ein wichtiger Player, und zwar in verschiedenen Bereichen. Sie leisten mit ihrer sozialen Arbeit, die das Bildungssystem umfasst, die den Gesundheitssektor zum Beispiel umfasst, die auch wirtschaftliche Hilfen im Bildungsbereich umfasst, Aufbau von Kleinbetrieben im informellen Sektor, Unterstützung im informellen Sektor. All da ist die Kirche aktiv, also mit einem breiten Angebot, mit einer breiten Palette der sozialen und wirtschaftlichen Arbeit als Angebote zur Armutsbekämpfung in den Bevölkerungen vor Ort. Spielt die Kirche eine zentrale Rolle. Ich glaube, dass die Kirche mit ihrer karitativen Arbeit eben in besonderer Weise überzeugen kann. Die Religiosität der Menschen in Afrika, in vielen Ländern Afrikas, steht außer Frage. Kirche ist lebendig, sie ist dynamisch, sie stößt vor Ort auf eine Bevölkerung, die in besonderer Weise jung ist, ganz anders als bei uns hier in Europa. Es ist eine junge Bevölkerung, die offen ist für kreative Ideen, die offen ist für Fragen des Glaubens. All das kommt der Kirche entgegen und nach meinen Erfahrungen, ich war längere Zeit eben in Simbabwe, ist das eine Riesenchance für die Kirche, mit all den materiellen Problemen, die es gibt vor Ort, aber eben eine Riesenchance für die Kirche und eine Riesenchance für den Glauben.
Ist es denn möglich, in Afrika überhaupt säkulare Staaten zu bauen, wenn die Religiosität so stark verankert ist? Wir in Europa denken ja, dass es nur säkulare Staaten schaffen.
Es gibt diese Frage durchaus. Viele Beamte, Politiker auch, Mugabe selber zum Beispiel war ein Schüler einer katholischen Schule, nicht wie oft kolportiert wird, ein Jesuitenschüler, nein, das war er nicht. Er war auf einer Schule, die von Maristenbrüdern geführt wurde. Es war nur eine katholische Pfarrei, die da zuständig war, die wurde von Jesuiten geführt. Aber es wird oft gesagt, Mugabe selber war ein Jesuitenschüler, nein, das war er nicht. Er war aber Katholik und er ist katholisch erzogen worden. Also viele, er ist vielleicht auch kein gutes Beispiel für katholische, sozusagen katholische Führerschaft. Er hat die Kirche ja selber auch missbraucht. Trotzdem, was grundsätzlich man sagen kann, die Kirche ist in vielen Ländern sehr aktiv, auch in der Elitenbildung. Also Menschen, die sozusagen Führungspositionen in den Ländern übernommen haben und übernommen werden, da spielt die kirchliche Ausbildung, die kirchliche Bildung eine große Rolle. Und insofern gibt es Verbindungen zwischen Staat und Kirche, keine Frage. Aber im Kern sind es doch säkulare Staaten. Und ich glaube, diese Arbeitsteilung hat sich auch bewährt bisher.
Wenn man sich die Zukunft dieser Region anschaut, haben Sie schon den großen Player China erwähnt und auch einen Appell an den Westen gerichtet, sich stärker dort zu engagieren. Wie sehen Sie denn die Zukunftsperspektiven des südlichen Afrikas?
Die Zukunftsperspektiven sehe ich grundsätzlich erstmal positiv, weil eben die Chancen deutlich überwiegen vor den Risiken, die ich ja auch genannt habe. Ich glaube, zentral wird sein, dass Afrika sich seiner Stärke bewusst wird, das südliche Afrika, darüber nachdenkt, welche Potenziale, was müssen wir selber sozusagen einleiten, welche Probleme müssen wir angehen, welche zentralen Risiken müssen wir aus dem Weg räumen, um sozusagen unsere eigene Zukunft, unsere eigene Selbstbestimmtheit voranzubringen. Das sind die zentralen Überlegungen, die sozusagen aber vor Ort geschehen müssen. Die Länder selber müssen das tun. Wir im Westen können unterstützen, wir können helfen. Afrika muss sozusagen sein Schicksal selber in die Hand nehmen. Das tut es an vielen Orten, aber es muss an vielen Orten eben noch deutlicher werden, wo die zentralen Potenziale vor Ort liegen.
Wie sind denn die innerafrikanischen Verhältnisse dieses Blocks der 16 Länder im Vergleich zu seinen nördlichen Nachbarn?
Die Gemeinschaft der südlichen Staaten Afrikas bilden einen starken Block, der im gesamtafrikanischen Kontext auch eine bedeutsame Rolle spielt. Ich sagte ja bereits, Südafrika als zentrale Macht spielt eine wichtige Rolle. Alle Staaten drumherum gruppieren sich sozusagen große zentrale Macht Südafrika. Die Potenziale sind dort. Afrika wird sicherlich im südlichen Bereich eine große Zukunftsperspektive, eine große Zukunftschance insgesamt haben.
Große Perspektiven, große Potenziale also für eine Region, die uns im Westen noch oft viel zu wenig bekannt ist. Und auch die Kirche wird da natürlich in Zukunft noch eine Rolle spielen. Herr Dr. Melitz, vielen Dank für diese interessanten Einblicke in eine uns doch recht unbekannte Region.
Bitte sehr.
Mit Johannes Melitz hat André Stiefenhofer heute gesprochen über Lage und Perspektiven des südlichen Afrika. Der Journalist hat ein Interviewbuch mit dem deutschen Jesuitenpater Oskar Wärmter herausgebracht, der bereits seit über 50 Jahren in Simbabwe lebt. Das Buch trägt den Titel Afrika, der Chancenkontinent wurde von Kirche in Not herausgegeben und kann für 3 Euro beim Hilfswerk bestellt werden. Ebenfalls bestellen können Sie bei Kirche in Not einen afrikanischen Kreuzweg. Wer die Übertragungen von Radio Horeb während des Mariathons verfolgt hat, hat ihn vielleicht im Mai bereits mitgebetet. Und jetzt ist er auch als Hörbuch erschienen und kann ebenfalls bei Kirche in Not für 4 Euro bestellt werden. Natürlich gibt es ihn auch in gedruckter Fassung. Und damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus diesem Kreuzweg, nämlich die 4. Station, Jesus begegnet seiner Mutter. Ich darf mich an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Andreas Wolf danke ich für die Musikauswahl heute und zu anderen Gelegenheiten und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner. 4. Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen.
Wir betrachten: Würden die Mütter in Afrika eines Tages ihre Arme sinken lassen, heißt es, so würde der Himmel einstürzen. Mütter, immer wieder die Mütter. Die Mörder der bewaffneten Gruppen haben Mütter. Die unschuldigen Opfer haben Mütter. Jene Mütter, welche die Hauptlast aller sinnlosen Konflikte tragen. Mütter der Antibalaka sehen, wie sich ihre Kinder von der mütterlichen Liebe entfernt haben und zu Monstern des Todes geworden sind. Muslimische Mütter sehen ohnmächtig zu, wie sich ihre Kinder radikalisieren. Mütter, die auf ihrer Flucht einige ihrer Kinder verloren haben. Jene Mütter in den Flüchtlingslagern, die unter Plastikhäuschen und Zelten die spärlichen Lebensmittel des World Food Program verzehren, ohne Aussicht auf eine andere Zukunft für ihre Kinder. Wenn ich mit einer Frau spreche, frage ich sie in der Regel, wie viele Kinder sie hat. 3 von ihnen leben, aber 4 sind gestorben. Ich hatte 8, aber nun habe ich nur noch 2. Mütter in Afrika verlieren ein Kind nach dem anderen. Sie sterben an Unterernährung, Malaria oder Durchfall. Mütter, immer wieder die Mütter, sie, die das Leben schenkten, grübeln nun in der Stille über den Tod und den Wahnsinn des Krieges. Afrika überlebt dank jener Mütter Courage, die trotz des Schmerzes, der sie durchdrungen hat, weitermachen. Jene Mütter, die inmitten des bittersten Weinens weiterhin Leben hervorbringen.
Wir beten. Herr Jesus, auch du hattest eine Mutter, die deine Passion miterlitten hat. Der alte Simeon hatte es bereits prophezeit. Deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Es gibt keinen größeren Schmerz als den der Mutter angesichts eines zum Tode verurteilten Sohnes. Blicke, die sich treffen, ohne einander umarmen zu können. Danke, Herr, für so viele Mütter, denen inmitten der Schrecken des Krieges weiterhin die Augen vor Schmerz brennen, die aber das Herz voller Leben haben. Gib, Herr, so vielen Jugendlichen und Kindern, die unter den Wunden von Gewalt und Hass leiden, die Gnade der mütterlichen Liebe wieder zu begegnen. Danke, Herr, für Maria, deine Mutter und unsere Mutter. Danke für so viele Mütter, die weiterhin mit ihrem Leben hinausschreien, dass die Liebe stärker ist als der Tod.